Vielen Dank an euch, liebe Musiker. Ihr habt wieder eine tolle Liedauswahl dabei gehabt, die uns sehr gut auf das Thema eingestimmt haben, um dies heute geht. Wir haben schon gehört, dass wir heute eine neue Predigtreihe eröffnen zum Buch Maleachi. Ein spannendes Buch im Alten Testament, ein prophetisches Buch. Und es gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Nicht, weil Maleachi selbst irgendwie von der Person her klein war oder weil er irgendwie unbedeutend war unter den Propheten, sondern ganz einfach, weil das Buch selbst vom Umfang her relativ klein ist, überschaubar ist. Und zur Einordnung schauen wir uns einmal ganz kurz das Alte Testament an. Also das Alte Testament ist ja nicht nur ein Buch, der erste Teil der Bibel, sondern es ist ja eigentlich eine Bibliothek von insgesamt 39 verschiedenen Büchern aus unterschiedlichsten Zeiten, mit unterschiedlichsten Gattungen, Geschichte, Poesie und so weiter. Und diese Sammlung, also wir nennen das auch Kanon, diese Sammlung wird im Judentum Tanach genannt. Tanach. Und der Tanach besteht aus drei Teilen. Und ich habe das mal hier mitgebracht. Der erste Teil, das ist die Tora, das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Der zweite Teil, das sind die sogenannten Neviim, die Propheten. Und da unterscheidet man nochmal zwischen den früheren Propheten und den späteren Propheten. Also die früheren, das sind Josua, Richter, Samuel, Könige. Und die späteren, zum Beispiel Jesaja, Jeremia und so weiter. Und bei den späteren, jetzt wird es verwirrend, bei den späteren unterscheidet man nochmal zwischen den großen Propheten, wie gesagt, Jeremia, Jesaja, weil die vom Umfang her einfach größer sind, und die kleineren Propheten, weil das oft nur so ein paar Kapitel sind, ganz kurze Bücher. Und der, um den es geht in dieser Predigtreihe, Maleachi, gehört also zu den sogenannten kleinen Propheten. Um Tanach dann nochmal abzuschließen, gibt es natürlich noch die Ketuvim, die Schriften, das sind Hiob, Psalmen, Sprüche und so weiter. Also aus diesen drei Teilen typischerweise besteht das Alte Testament, und ihr seht, Tanach, das ist ein Akronym bestehend aus diesen drei ersten Buchstaben jeweils, also T, N und K. Und daraus ist dann dieses Kunstwort Tanach gebildet worden im Judentum, und das umfasst sozusagen das gesamte Alte Testament. Und jetzt haben wir hoffentlich ein wenig auch dazu gelernt, um da auch dann auch Maleachi unter die Propheten einordnen zu können. Maleachi gehört also zu den kleinen Propheten und zu den späteren Propheten. Es gibt insgesamt 12 kleine Propheten, und ich habe nochmal eine Folie mitgebracht, da seht ihr sie, das sind alle diese kleinen Propheten, und die wurden im Judentum im sogenannten 12-Propheten-Buch zusammengefasst. Also all die kleinen Propheten zusammengefasst und dann so an die nächste Generation immer weitergegeben, und das ist bekannt geworden als das 12-Propheten-Buch. Angefangen mit Hosea, Obadja und ganz am Ende, wie ihr seht, wirklich ganz am Ende des Prophetenbuchs, da kommt unser Maleachi. Warum sage ich das? Warum ist mir das wichtig, das so zu betonen? Dass Maleachi wirklich ganz am Ende steht, macht ihn so besonders. Maleachi ist der letzte alttestamentliche Prophet. Der letzte einer ganzen Prophetengeneration. Der letzte seiner Art. Der letzte Bote, den Gott zu seinem Volk schickt, um eine Botschaft auszurichten. Nach Maleachi ist Schluss. Gott schickt keine Propheten mehr. Stell dir vor, du führst eine Brieffreundschaft. Ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat früher oder es immer noch macht mit irgendwelchen Freunden aus dem Ausland. Heutzutage verwenden wir natürlich oft gern auch WhatsApp oder andere Medien. Und du schreibst also regelmäßig mit deinem Freund, mit deiner Freundin und hältst so Kontakt. Aber irgendwann kommt plötzlich keine Nachricht mehr zurück. Und du wartest, und du wartest, und du wunderst dich, und du schreibst nochmal und fragst, was ist los, und du versuchst, die Person anzurufen, aber kommst nicht durch. Nichts. Kein Lebenszeichen mehr von deiner Brieffreundin, von deinem Brieffreund. Und ihr Lieben, genauso ist das mit Maleachi. Maleachi ist der Letzte, den Gott schickt, um zu seinem Volk zu sprechen, danach hüllt Gott sich erstmal ins Schweigen. Er spricht nicht mehr. Er hat offensichtlich nichts mehr zu sagen. Gott ist nicht mehr erreichbar, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und die Menschen nach Malachi, so stelle ich mir das vor, suchen ihn trotzdem noch in ihrer Not. Und sie fragen nach seinem Willen und nach seinem Rat. Und sie sehnen sich nach seiner Gegenwart. Und ich bin mir sicher, dass Gott hier und da vereinzelt auch zu den einzelnen Leuten gesprochen hat. Aber als Botschaft an das gesamte Volk, da schweigt Gott. Sagt einfach nichts mehr. Nicht für ein paar Wochen, nicht für ein paar Monate, ganze 400 Jahre Funkstille. Nichts mehr zu sagen. Und erst mit Johannes dem Täufer und Jesus bricht er wieder sein Schweigen und beginnt wieder durch Propheten zu den Menschen zu sprechen. Und deshalb ist Malachi auch so bedeutend, weil er der letzte Prophet ist, weil mit Malachi ein Kapitel endet und 400 Jahre später, wissen wir dann, mit Jesus beginnt ein neues Kapitel. Und die letzten Worte haben üblicherweise Gewicht. Also die letzten Worte, wenn wir uns von Menschen verabschieden oder die letzte Nachricht, die wir von einem geliebten Menschen bekommen, die bewahren wir üblicherweise auf, die bewegen wir, mit denen beschäftigen wir uns. Und genauso ist es auch mit Malachi. Das sind die letzten Worte, die Gott im Alten Bund, im Alten Testament seinem Volk zuspricht. Und man könnte jetzt meinen, ja, sie sind offen für Gottes Worte und sie bewahren sie in ihren Herzen auf und sie bewegen sie, aber nicht so hier in diesem Fall. Nicht so bei Malachi. Den Menschen scheint es völlig egal zu sein, was Malachi zu ihnen sagt. Ja, also man kann sich vorstellen, Malachi geht zu den Leuten und sagt, ich bin Gottes Prophet geschickt, um euch diese Botschaft auszurichten. Und die Menschen gehen einfach wortlos an ihm vorbei, haben kein Interesse an ihm. Fragt sich, warum? Ja, wie viele Propheten hat Gott vorher schon geschickt? Und das ist so eine Tendenz, die sich abgezeichnet hat, die sich angebahnt hat. Wie viele Propheten hat Gott vorher schon geschickt, um zu seinem Volk zu sprechen? Aber immer wieder, auch wenn sie sich mal wieder eine Zeit lang Gott zugewendet haben, immer wieder driften sie ab, immer wieder wenden sie sich von Gott ab. Und jetzt schickt er also seinen letzten Propheten Malachi und es wirkt fast, wenn man das Buch liest und wenn man weiß, okay, das ist der letzte Prophet, das wirkt fast wie so ein letzter Versuch Gottes, die Menschen nochmal wachzurütteln, sie nochmal auf den richtigen Weg zu führen. Aber statt auf ihn zu hören, statt sich Malachis Worten auszusetzen, fangen sie an, mit ihm zu diskutieren. Und wer das Buch gelesen hat, dem fällt das sofort auf. Eigentlich ist das Buch Malachi ein Streitgespräch. Es ist ein Streitgespräch zwischen Gott und seinem Volk. Es gibt immer wieder dasselbe Muster. Gott sagt etwas, das Volk hinterfragt es. Und dann muss Gott sich verteidigen, sich begründen, seine Motivation darlegen. Und so geht das hin und her. Gott stellt sie zur Rede. Er konfrontiert sie mit ihren Missständen, mit ihren Sünden, mit all dem, was im Land schief läuft. Aber nicht nur das. Gleichzeitig wirbt Gott um sie. Malachi ist so der letzte Versuch, sie nochmal zu Verstand zu bringen und sie einzuladen mit offenen Armen. Kommt zurück zu mir. Kommt in meine Gemeinschaft. Aber statt darauf einzugehen und sich zu ändern, hinterfragen sie Gott und fragen ihn, was willst du eigentlich von uns? Was willst du von mir? Ja, wer hat dir erlaubt, dich in mein Leben einzumischen? Und das führt mich dann in unsere heutige Zeit. Und ich finde, das, was Malachi vor 2500 Jahren gesagt hat, ist heute hochaktuell, als würde er hier stehen und uns ansprechen in unsere Zeit. Ja, schauen wir uns die Welt an, in der wir leben, in einem Land, wo ganz viele Menschen auf dem Papier von der Konfession her Christ angeben, aber selbst dann sagen, eigentlich spielt Gott keine Rolle für mich. Und wenn ich dann mit Menschen spreche aus dem Verein oder wo immer ich Leute treffe und die mir sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin immer noch irgendwie in der Kirche. Und dann frage ich sie und konfrontiere sie, ja, wenn du nicht an Gott glaubst, warum bist du dann noch in der Kirche? Und dann kriege ich so Antworten wie, ja, damit mein Kind irgendwann einen Kita-Platz kriegt. Oder damit ich irgendwann auch kirchlich heiraten kann. Und natürlich Weihnachten in der Kirche, das ist nett, das ist eine kulturelle und sehr wertvolle Tradition. Und man lebt so nach der Devise, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit Menschen, man lebt so nach der Devise, solange Gott und die Kirche mir irgendwie gut tun und mir dienen, bin ich gern dabei. Aber wehe, da kommt ein Malachi und mischt sich in mein Leben ein und konfrontiert mich mit Gottes Anliegen und Gottes Willen. Dann kommt der Aufschrei. Was willst du eigentlich? Lass mich in Ruhe. Ich will selbstbestimmt leben. Ich möchte selbst über mich entscheiden. Und dabei will Gott uns ja nicht einengen. Dabei will Gott uns ja nicht irgendetwas wegnehmen, außer das, was uns von ihm trennt. Sondern im Gegenteil, er möchte uns in seine Gegenwart ziehen. Er möchte uns in seine Fülle führen. Er möchte uns erfüllen mit Leben, mit dem wahren Leben. Aber genau das ist die Situation, die Malachi vorfindet, als Gott ihn nach Israel, nach Jerusalem schickt. Auf dem Papier sind sie alle jüdisch. Und natürlich gehen sie alle regelmäßig zum Tempel und gehen ihren religiösen Pflichten nach, aber ihr Glaube ist tot. Ihr Herz ist nicht bei Gott, sondern irgendwo ganz anders. Sie folgen einer religiösen Agenda, aber nicht Gott. Und deshalb schickt Gott Malachi. Und indem Gott Malachi schickt, demütigt sich Gott selbst. Ja, um das einmal klar zu machen, Gott ist Gott. Gott steht über den Dingen. Er kann auch einen kurzen Prozess machen. Er kann die Dinge auch anders regeln. Er kann dem Treiben ein für alle Mal ein Ende setzen. Aber stattdessen demütigt er sich, setzt sich zu seinem Volk an den runden Tisch und spricht mit ihnen, ist bereit, sich dem Streitgespräch, der Debatte, der Konfrontation auszusetzen. Und man fragt sich, warum eigentlich? Warum hat Gott so viel Geduld mit seinem Volk? Warum zieht er nicht endlich einen Schlussstrich? Und die Antwort finden wir, wenn wir die ersten Verse, die ersten Zeilen im Buch Malachi lesen. Die Antwort lautet, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe, mein geliebtes Volk Israel. Mit genau diesen Worten beginnt das Streitgespräch zwischen Gott und seinem Volk. Und wir werden uns in den nächsten Wochen noch näher mit den einzelnen Streitthemen beschäftigen. Aber das steht am Anfang des Buches. Das schickt Gott programmatisch voraus. Wir lesen da in Malachi 1, 1 und 2, Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Das ist also diese Einleitung in das Buch. Und dann steht da, ich liebe euch, spricht der Herr. Mit diesen Worten beginnt Gottes Botschaft an sein Volk. Ich liebe euch. Und deshalb macht er nicht kurzen Prozess und radiert sie aus, sondern geht ihnen nach und spricht mit ihnen, weil er sie gewinnen will, wie der liebende Vater, der seine Kinder nicht aufgeben wird. Und ihr Lieben, das finde ich so faszinierend, wenn man weiß, wo wir herkommen, wenn man weiß, wie die Situation dort in Israel ist, bevor Gott sein Volk mit ihren Missständen, mit ihren Sünden, mit all den Problemen, die im Land und in der Stadt Jerusalem herrschen, bevor er sie damit konfrontiert, ruft er ihnen voraus und zu, ich liebe dich. Und egal, wie du auf meine Konfrontation reagierst, ob du mich danach annimmst oder ablehnst, du sollst wissen, ihr sollt wissen, ich liebe dich. Und ich habe euch immer geliebt und ich werde euch immer lieben und nichts kann mich davon abbringen, euch zu lieben. Das steht am Anfang der Botschaft von Malachi. Und das ist letztlich auch die zentralste Botschaft Gottes an uns Menschen. Wenn wir in die Bibel schauen, von Anfang bis zum Ende, diese Botschaft zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich liebe dich. Schau in die Schöpfung. Sie zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich liebe dich, meine Schöpfung. Schau in die Weltgeschichte. Das ist Gottes gute Nachricht, Evangelium, auf den Punkt gebracht. Ich liebe dich. Und diese Zusage steht unerschütterlich über deinem und über meinem Leben. Das ist die frohe Botschaft. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Warum Gott mit uns nicht einfach kurzen Prozess gemacht hat, uns ausradiert hat, sondern über unserem Leben ausgesprochen hat, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Ich werde dich immer lieben und ich werde dich nie aufgeben. Und deshalb geht er uns manchmal nach und konfrontiert uns auch mit der ungeschmickten Wahrheit und führt uns manchmal auch in die Dunkelheit und tut uns manchmal auch weh, aber nicht, weil er uns eine auswischen will, weil das über unserem Leben steht, ich liebe dich, weil Gott uns immer wieder neu gewinnen möchte, uns immer wieder neu zu sich ziehen möchte. Gott ist eben kein Diktator, der uns einengt, sondern ein liebender Vater, der uns nachgeht, um uns immer wieder neu zu gewinnen. Und das sehen wir in der ganzen Geschichte des Volkes Israels. Immer wieder und immer wieder. Und man denkt sich, wenn man die Geschichte liest, ja, also ich würde irgendwann ausrasten und kurzen Prozess machen. Und natürlich schickt Gott hier und da auch Gericht. Aber immer und immer wieder geht er ihnen nach. Warum? Weil er sie liebt. Weil er zu seinem Ja steht, das er ihnen zugesagt hat. Weil er nicht anders kann. In Johannes 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist die Liebe. Und dich nicht zu lieben, widerspricht seinem Wesen. Und ich wünsche mir, dass du diesen Gedanken heute mitnimmst. Egal, wo du stehst, egal, wie es dir geht. Diese Zusage Gottes steht unerschütterlich über deinem Leben. Ich liebe dich. Aber vielleicht fragst du dich gerade auch, wie das Volk Israel, wenn wir jetzt weiterlesen, wodurch zeigt sich, dass du uns liebst? Und hier merken wir, Gott sagt, ich liebe dich, und sie konfrontieren ihn sofort mit der Gegenfrage, ja, aber woran sehen wir denn, dass du uns liebst? Und man fragt sich, ups, ja, was ist denn hier los? Ist irgendwie so ein Eklat und irgendwie scheint das Gespräch aus dem Ruder zu laufen. Es ist doch eine schöne Aussage, ich liebe dich. Warum werden sie plötzlich so massiv? Warum verhärten sie die Fronten und hinterfragen Gott? Und wenn man diese Frage umdreht oder wenn man in diese Frage hineinschaut, dann entdeckt man zwischen den Zeilen eigentlich eher den Vorwurf, nee, du liebst uns nicht. Du liebst uns nicht. Und du hast es vorhin auch schön in der Einleitung gesagt mit diesem Bild Samuel, ja, diese Konfrontation, dass man sich ungeliebt fühlt. Das Volk fühlt sich scheinbar von Gott ungeliebt. Und das hat mit ihren komplizierten Umständen zu tun. Das Volk Israel kämpft immer noch mit den Folgen des babylonischen Exils. Also dieses Trauma verfolgt sie immer noch. Obwohl die Exilanten schon seit über 100 Jahren wieder im Land sind, seit über 100 Jahren sind sie zurückgekehrt, aber immer noch ist die Seele nicht geheilt. Immer noch kämpfen sie mit dem Trauma des Exils, als die Babylonier gekommen sind, die Stadt Jerusalem zerstört haben, die Oberschicht und einen großen Teil der Bevölkerung verschleppt hat ins babylonische Exil. Entwurzelt, enteignet, 50 Jahre lang irgendwo im Exil gefangen gesetzt. Und all das steckt hinter dieser Situation, in die Malachi hineinspricht. Ja, und als Malachi 433 vor Christus als Prophet auftritt, dann könnte man sagen, rein äußerlich ist eigentlich alles wiederhergestellt. Die Exilanten sind frei, seit 100 Jahren wieder in der Stadt. Der Tempel ist aufgebaut, Jerusalem ist aufgebaut, die Wirtschaft funktioniert so einigermaßen. Vor kurzem erst hat Nehemia die Stadtmauern wieder aufgebaut zum Schutz gegen die Feinde von außen. Esra vorher schon hat sogar den Bund erneuert, hat eine Bundeserneuerungsfeier mit dem ganzen Volk gefeiert und sie damit wieder auch auf Gott hingewiesen. Und trotzdem, als Maleachi kommt, erleben wir einen Zustand, ein Volk, das weit weg ist von Gott. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. In manchen sitzt immer noch dieses Trauma des Exils. Sie haben es nicht überwunden und es hat sich an die Kinder und die Enkelkinder weitergetragen. Und viele Menschen haben sich enttäuscht von Gott abgewendet. Sie können nicht mehr an ihn glauben. Typische Theodizee-Frage, warum hast du das zugelassen? Und dann geht es aber die anderen, sie werden zu radikalen Hardlinern, die einem religiösen Gesetz folgen, aber nicht Gott. Die einer religiösen Routine nachgehen, aber nicht in der Beziehung zu Gott leben. Und dazu kommen natürlich andere Einflüsse von außen. Also 50 Jahre im Exil haben Spuren hinterlassen. Viele haben sich fremden Religionen und Göttern geöffnet, haben sich fremden Bräuchen und Kulturen geöffnet, haben im Exil vielleicht die Ehefrau mitgebracht und damit natürlich auch einen fremden Glauben importiert. Und all das wird zu einem explosiven Pulverfass. Die Gesellschaft ist gespalten, der soziale Frieden ist gefährdet in Jerusalem. Die einen bereichern sich am Volk, weil sie die Gunst der Stunde sehen und sie geschäftstüchtig sind. Die anderen fallen durchs Netz in die Armut, müssen sich selbst versklaven, um zu überleben. Das ist die Situation, die kaputte Situation, in die Maleachi hineinspricht. Und ein hartes Herz, das weit weg von Gott selbst ist. Diese Umstände haben zu einer antigöttlichen Haltung geführt. Und sie geben Gott die Schuld an ihrer Misere. Muss man sich mal vorstellen. Sie geben Gott die Schuld an diesen Umständen, an diesen Zuständen, obwohl sie selbst sich von Gott abgewendet haben. Und was passiert, wenn Menschen oder auch Nationen sich von Gott abwenden? Wo Gott fehlt, da wird es im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Da kommt etwas anderes an Gottes Stelle. In der Regel das Ich, mich, meiner und mir, der Egoismus, Korruption. Wo immer ich Gott in meinem Leben durch andere Dinge ersetze, kann es nur schiefgehen. Und das erleben wir gerade hier beim Zustand im Volk Israel. Vorher war Licht da, aber wo das Licht verdrängt wurde, ist es dunkel. Und wenn man aufhört, Gott zu lieben, dann muss man sich nicht wundern, wenn man seine Liebe selbst nicht mehr spürt und sieht. Das ist so wie in meiner Beziehung zu meiner Frau. Wenn ich mich von meiner Frau abwende, wenn ich aufhöre, sie zu lieben, dann kann sie mich so sehr lieben und sie kann sich so sehr um mich bemühen, wenn mein Herz für sie zu ist, dann werde ich ihre Liebe nicht mehr spüren, nicht mehr erfahren. Und wenn dann die Ehe kaputt geht, kann ich sie für die zerstörte Beziehung nicht verantwortlich machen. Und dann kann ich ihr auch nicht vorwerfen, dass sie mich nicht genug geliebt hat, wenn ich selbst aufhöre, sie zu lieben und mich von ihr abzuwenden. Aber genau das ist die Situation. Das Volk Israel hat aufgehört, Gott zu lieben, hat sich von Gott abgewendet und deshalb spüren und erleben sie seine Liebe nicht mehr, weil sie dafür zu sind. Und natürlich ist es nicht immer unsere menschliche Schuld. Ja, das möchte ich ganz klar betonen. Natürlich erleben wir schwere Zeiten, für die wir selbst nichts dafür können. Manchmal bricht das Leben einfach über uns herein. Manchmal zieht das Leben uns einfach den Boden unter den Füßen weg und wir werden krank, wir verlieren unseren Job. Das Kind gerät auf die schiefe Bahn, wir verlieren geliebte Menschen und müssen Lebewohl sagen. Das alles gehört zum Leben. Aber gerade in dieser Krise würden wir sagen als Christen, brauchen wir Gott mehr denn je. Gerade bei ihm finden wir doch die tragfähige Basis, um durch diese Krise hindurchgehen zu können. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann das für mich persönlich nachvollziehen. Wie oft wenden wir uns gerade in der Krise von Gott ab, enttäuscht, weil er etwas zugelassen hat, weil er etwas nicht verhindert hat. und merken dabei aber vielleicht gar nicht, dass wir dadurch die Umstände, in denen wir uns sowieso schon befinden, noch schlimmer machen. Die Krise verschlimmern, weil wir den Eigentlichen, der uns Heil und Halt geben möchte, aus unserem Leben verdrängen. Und als das Volk Israel in der Krise steckt, tun sie genau das. Und sie sehen darin die Legitimation, sich endlich von Gott abwenden zu können, ihn endlich feuern zu können. Er taugt ja nichts. Und sie erpressen ihn damit, dass sie sagen, löse erst unsere Probleme, verändere erst unsere Umstände, dann kehren wir wieder zurück zu dir. Das heißt, sie machen ihre Haltung zu Gott von ihren Umständen abhängig. Sie definieren erst für sich, wie Gottes Liebe aussehen soll, aber weil Gott sie dann nicht in ihrem Sinne liebt, ist er lieblos und taugt nichts. Das ist der Zirkelschluss, in dem sie sich drehen und gefangen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das erinnert mich ganz stark an meine Kinder. Ja, sie haben ganz klare Vorstellungen davon, wie ich sie zu lieben habe. Nämlich, dass ich alle ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen habe. Und wenn ich das nicht tue, bin ich der böse Papa, das habe ich schon gehört. Und deshalb werfen sie ihm vor, du liebst uns überhaupt nicht. Und im gesamten Buch Maleachi spürt man, wie sich diese Fronten zu Gott verhärten. Und trotzdem, und das ist die Botschaft des Buches, trotzdem gibt Gott sie nicht auf. Und wie reagiert Gott auf diesen Vorwurf, du liebst uns nicht, weil du nicht unsere Umstände veränderst? Wir lesen weiter, Maleachi 1, 2 bis 4. Ist nicht Esau Jakobs Bruder? Und doch gewann ich Jakob lieb, Esau aber hasste ich. Darum machte ich seine Berge zur Öde und überließ sein Erbland den Schakalen der Wüste. Und wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, aber wir bauen die Trümmer wieder auf, so spricht der Herr der Herrscharen, sie sollen nur aufbauen, ich reiße es wieder ein. Man wird sie das Land des Unrechts nennen und das Volk, das der Herr ewig verdammt. Und wenn ihr jetzt Fragezeichen habt, kann ich das gut nachvollziehen. Was soll das denn? Was ist das für eine kryptische Antwort auf diesen Vorwurf, du liebst uns Gott nicht mehr? Und ich möchte das ganz kurz aufrollen, um das zu verstehen. Eine ziemlich merkwürdige Antwort, aber man könnte zusammengefasst sagen, Gott sagt ihnen, schaut in eure Geschichte. Und er wendet ihren Blick weg von ihren kaputten Umständen hin zu ihrem Stammvater Jakob. Und Jakob, wissen wir aus dem Kindergottesdienst vielleicht, Jakob hatte einen Zwillingsbruder Esau von Isaak, dem Vater. Esau ist der erstgeborene Sohn Isaaks und damit steht Esau der väterliche Segen zu. Ja, also Esau, der Erstgeborene, ist der legitime Stammvater. Er führt die Linie Jakobs fort. Das ist sein gutes Recht als erstgeborener Sohn. Und trotzdem lesen wir hier, trotzdem bevorzugt Gott Jakob den Zweitgeborenen. Ziemlich unfair, würden wir sagen, ja? Das widerspricht den Konventionen, den gesellschaftlichen Regeln. Und trotzdem spricht Gott sich für Jakob aus. Und du fragst dich, warum? Ich frage mich auch, warum? Ich habe keine Ahnung. Das wird wohl Gottes Geheimnis bleiben. Jakob ist nicht besser als Esau. Im Gegenteil. Jakob ist ein hinterlistiger Betrüger. Mit einer List raubt er seinem Bruder Esau den Erstgeburtssegen seines Vaters. Also den Segen sozusagen, wo Jakob das Erbe, den Segen auf seinen ältesten Sohn überträgt. Und Jakob raubt mit einer List diesen Segen, verstößt damit Esau aus der Erbfolge und wird selbst zum Stammvater, der die Linie fortsetzt. Ja, und wir würden sagen, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und Esau bekniet seinen Vater Isaak später und sagt, kann man das rückgängig machen? Nee, es geht nicht. Der Segen ist gesprochen. Ist Jakob irgendwie besser? Hat er bessere Qualitäten? Nein, er ist ein Betrüger. wieso entscheidet Gott sich für Jakob als die Linie seines Volkes? Wieso bindet er sich an Jakob? Und wieso sagt er, durch Jakob und durch das Volk Israel wird irgendwann der Messias kommen? Und nur zur Aufklärung, weil dieses Wort hassen natürlich sehr hart klingt. Es ist aber nicht so hart, wie es hier im Text gemeint ist. Wenn ein Hebräer sagt, ich liebe das und ich hasse das, dann heißt das eigentlich nur, ich liebe eher die Lasagne und ich hasse Spinat. Ja? Also es ist mehr die Aussage, ich liebe das mehr als das. Und er sagt sozusagen, ich liebe Jakob mehr, als ich Esau liebe. Das heißt aber nicht, dass er Esau hasst. Aber er bevorzugt Jakob, ganz klar. Das wird hier in dem Text deutlich. Gott liebt Jakob mehr als Esau. Und wer sich fragt, wer die Edomiter sind, die auch noch in diesem Text vorkommen, die Edomiter sind die Nachfahren Esaus. Also die, die aus Esaus Blut und Linie kommen. Und die verdrängt Gott komplett und sagt, ich liebe dich, Jakob, ich liebe dein Volk, deine Nachfahren. Und man fragt sich, hat er irgendwelche besonderen Qualitäten? Nein, es ist reine Gnade und das ist das Geheimnis. Es ist reine Gnade, warum Gott sich Jakob aussucht. Es ist sein souveräner Wille. Und indem Gott die Israeliten auf ihrem Stammvater Jakob verweist, macht er ihnen deutlich, ihr habt euch meine Liebe nicht verdient. Ihr habt nichts tun können, dass ich euch lieben könnte. Es ist meine Gnade, es ist mein souveräner Wille, es ist meine bedingungslose Liebe, die ich euch zukommen lasse. Ich habe da einmal Ja zu Jakob gesagt und dieses Ja gilt. So wie ich in der Ehe oder in der Trauung verspreche, ja, bis dass der Tod uns scheidet. Dieses Ja, das Gott Jakob gegeben hat, gilt, komme was wolle. Und an dieses Ja wird Gott sich immer halten. Das sagt er ihnen, indem er sein Volk auf Jakob hinweist, ihren Stammvater. Egal, was ihr macht, egal, wie ihr zu mir steht, ob ihr nah an mir dran seid oder fern, im Gegensatz zu Esau und seinen Nachfahren, den Edomitern, werde ich immer an euch festhalten. Und deshalb nennt er hier auch Esau und Edomiter und die Edomiter als sozusagen negatives Beispiel und sagt, sie habe ich verdrängt, sie habe ich von der Landkarte radiert. Warum? Weil sie gottlos waren, weil sie gegen mich waren, weil sie sich von mir abgewendet haben. Aber meine Liebe zu euch geht so weit, dass egal was ihr tut, ob ihr bei mir seid oder ob ihr euch von mir abwendet, mein Ja steht zu euch. Und in dieser Antwort schwingt die ganze israelitische Geschichte mit, als Gott sie aus Ägypten befreit. Und immer dann, wenn Gott die Propheten schickt, um sie zu sich zurückzurufen. Ich habe nie aufgehört, euch zu lieben und ich werde immer zu euch halten. Schaut auf eure Geschichte, schaut darauf, wo ihr hergekommen seid und wie ich euch geführt habe. Und wir schließen Malachi dann mit dem Vers 5, wo es heißt, mit eigenen Augen werdet ihr es sehen und werdet sagen, groß ist der Herr, weit über Israels Grenzen hinaus. Schaut zurück, schaut auf den Segen, den ich euch trotz allem immer wieder gezeigt habe. Und wenn ihr diesen Segen seht und wenn ihr diese Liebe seht, dann werdet ihr mich anbeten. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich euch liebe und dass ich euch nie alleine lasse. Und ich schließe mit zwei Gedanken zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du gerade auf der Sonnenseite stehst oder vielleicht durch ein dunkles Tal gehst, aber nimm diese beiden Gedanken mit. Und der erste ist, Gott liebt dich, egal wie deine Umstände gerade sind. Egal wie nah oder wie fern du gerade von Gott bist, sein Ja zu dir steht unerschütterlich über deinem Leben. Nimm das als Zusage mit, nimm das als Ermutigung mit in deine Situation. Und das Zweite, wenn du seine Liebe gerade vielleicht nicht spürst, nicht erlebst und den Eindruck hast, Gott ist fern, warum auch immer, dann schau einmal auf dein Leben zurück. entdecke Gottes Liebe in deiner Geschichte. Die Tatsache, dass du lebst, dass du sein gewolltes Menschenkind bist. Und wir haben das eben auch toll in diesem Lied gesungen. Die Würde, die Gott uns schenkt, die Herrlichkeit, die er in uns hineingelegt hat, ist Ausdruck seiner Liebe für dich. Schau auf die vielen kleinen und großen Geschenke, die du immer wieder von Gott bekommen hast. Fülle dein Herz mit diesen Liebeszeichen Gottes und lass dein Herz aufblühen durch diese Liebeszeichen Gottes. Und wenn du noch weiter zurückschaust, dann kommst du irgendwann ans Kreuz, wo Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben hat und wo Gottes Liebe für dich sich im größten Maß offenbart hat. Größer kann man die Liebe nicht zeigen. Das wünsche ich dir. Schau auf dein Leben und entdecke Gottes Liebesspuren. Und wenn du nach seiner Liebe in deinem Leben suchst, dann wirst du ihn finden. Amen.